Also, ich finde es super, dass ich wieder mal so richtig Leute vor mir habe. Ich habe mich zwar inzwischen richtig gut akklimatisiert, in die Kamera hinein zu predigen. Das hat eigentlich auch Spaß gemacht, so das, der ganze Filmschnitt und so. Und doch freue ich mich jetzt 10-mal mehr, euch in echt wiederzusehen. Und ich freue mich natürlich genauso über die Teilnehmer, die über Zoom da sind. Auch ihr seid heute ein Teil von unserem Gottesdienst und mitten bei uns dabei. Ja, mit diesem Gottesdienst, das ist so eine Sache, als wir uns wegen der Pandemie und wegen des Lockdowns nicht mehr wirklich sehen konnten, da haben wir ja schon diese Videopredigten und die Moderationen gehabt. Vielen Dank auch nochmals für die, die da mitgeholfen haben. Aber vielleicht ist es dir oder euch ähnlich gegangen wie Dorina und mir an so einem Sonntagmorgen. Du sitzt da auf diesem Sofa mit deinem Lieblingskissen und du schaust dir da die Predigt an und hörst auch noch den Liedervorschlag an, den ich auch immer mitgeschickt habe. Und du kommst so ins Nachdenken, denkst dir, so eine Videopredigt kann man eigentlich nicht immer so Gottesdienst machen, oder? Ist doch praktisch. Und dann denkst du vielleicht weiter, was ist eigentlich so ein Gottesdienst? Jetzt auch so ein Gottesdienst ohne Gipfeli und Kaffee. Ist das überhaupt noch ein Gottesdienst? Und es sind Fragen, die man sich sonst nicht so ganz aktiv überlegt, wenn man nicht gerade von Corona ins kalte Wasser geworfen wird und man das ganze Gemeinde- und Gottesdienstkonzept 180 Grad überdenken muss. Wir haben ja letzte Woche von Johnny schon einiges zum Thema Gottesdienst gehört. Ihr mögt euch vielleicht noch an die Stelle in Hebräer 10 erinnern, die Johnny, aus der Johnny gepredigt hat. Da hat er uns ja so schön beschrieben, wie man in der Gemeinschaft, wie da im Hebräerbrief steht, dass man sich einander anspornen soll in der Gemeinde, im Gottesdienst, einander ermutigen, Gutes zu tun und in Liebe einander zu begegnen. Und er hat es auch so schön gesagt, wie eigentlich ein Gottesdienst so ein innerer Kreis ist, wo wir alle hineintreten dürfen in einen Kreis, der uns positiv und zum Guten verändert. Und auch heute, wir machen noch eine zweite Predigt zum Thema Gottesdienst, weil es jetzt einfach so wichtig ist, weil man da ins Nachdenken kommt und das ganze Konzept etwas ja, so, ins Wackeln gekommen ist. Im Alten Testament, da gibt es ein Buch, das heißt Nehemia, genauer genommen Esra Nehemia, die beiden Bücher gehören eigentlich zusammen, sind dann später dann in zwei Bücher gegliedert geworden. Und in diesem Nehemia-Buch, da wird berichtet, wie die Israeliten aus dem Exil in Babylon wieder die Möglichkeit hatten, nach Jerusalem zurückzukommen. Nach Jerusalem zurückzukommen, in ihr Land, den Tempel wieder aufzubauen, die Stadtmauern von Jerusalem wieder aufzubauen und überhaupt Jerusalem, die Stadt, wieder zu bevölkern, wieder Häuser zu bauen, damit wieder Leben hineinkommen kann. Und das heißt, dass die Israeliten bisher in Babylon nicht so gute Möglichkeiten hatten, sich gemeinsam im Tempel oder vor dem Tempel zu treffen, in Freiheit von Gott zu hören und Gott zu feiern und zu loben. Ich überspitze jetzt etwas, ist mir bewusst, aber mir ist es irgendwie während des Lockdowns etwas ähnlich vorgekommen. Man kann so all diese verschiedenen Elemente eines Gottesdienstes so extrahieren und zusammenfügen, oder? Man kann die Videopredigt schauen, man kann den Worship hören, man kann in der Bibel lesen und dann im Gemeindekaffee austauschen und so. Und trotzdem, und so habe ich mich zumindest gefühlt, hat es etwas so diesen Exilcharakter. So, oh, ich bin irgendwie doch nicht ganz dabei, irgendetwas steht dazwischen. Und wir wollen uns heute Morgen den Bericht in Nehemia 8 anschauen, wo sich das Volk versammelt hat und sie zusammen in Jerusalem wieder einen Gottesdienst feiern konnten. Und ich möchte jetzt Nehemia 8, Verse 1 bis 8 lesen. Und wie schon bei den Videopredigten, ihr dürft den Text selber mitlesen auf euren Apps oder Bibeln oder sonst auch einfach zuhören. Ich lese vor Nehemia 8, die Verse 1 bis 8 und fange als Auftakt bei einem Vers im Kapitel 7 schon vorher an, bei Vers 72, für die, die es ganz genau wissen wollen. So siedelten sich denn die Priester und die Leviten, sowie die Torhüter, die Sänger und die aus dem Volk und die Tempeldiener und alle Israeliten in ihren Ortschaften an. Als nun der siebte Monat herankam, während die Israeliten sich in ihren Ortschaften befanden, da versammelte sich das ganze Volk bis auf den letzten Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und richtete an Esra, den Schriftgelehrten, die Bitte, er möchte das Buch des mosaischen Gesetzes herbringen, das der Herr den Israeliten geboten hatte. Da brachte denn der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, sowohl der Männer als der Frauen und für alle, die befähigt waren, es zu verstehen, am ersten Tag des siebten Monats. Und er las auf dem freien Platz vor dem Wassertor, von Tagesanbruch bis Mittag, den Männern und Frauen und überhaupt allen, die Verständnis hatten, daraus vor. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra, der Schriftgelehrte, stand dabei auf einem hölzernen Gerüst, das man zu diesem Zweck hergestellt hatte. Und neben ihm standen auf seiner rechten Seite Matithia, Sema, Anaya, Uriah, Hilkiah und Maaseiah, zu seiner linken dagegen Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zacharia und Mesulam. Esra schlug dann das Buch vor den Augen des ganzen Volkes auf. Er stand nämlich höher als das ganze Volk. Und als er es aufschlug, da erhob sich die ganze Versammlung. Danach pries Esra den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen, unter Emporheben der Hände. Dann verneigten sie sich und warfen sich vor dem Herrn nieder, das Angesicht zur Erde gewandt. Darauf belehrten die Leviten Jesua, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan und Pelaya, das Volk über das Gesetz, während das Volk auf seiner Stelle stehen blieb. So lasen sie denn aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, deutlich vor und machten den Sinn klar, sodass sie das Verständnis des Vorgelesenen gewannen. Ja, die Israeliten, die haben sich an diesem Tag einen ganz besonderen Tag ausgesucht, um sich zu treffen. Im Gesetzesbuch der Juden, also im dritten Mose, da heißt es, am ersten Tage des siebten Monats soll bei euch ein Ruhetag sein, ein Gedenktag mit Posaunenschall, eine Festversammlung am Heiligtum. Und so haben sie es auch gemacht, wir lesen es hier. Sie trafen sich an diesem ersten Tag des siebten Monats, um das Trompetenfest zu feiern. Und das ist auch gleichzeitig das Neujahr im jüdischen Kalender. Wir haben jetzt zwar heute keine Trompeten und auch nicht Neujahr, aber die Phase nach dem Lockdown ist ja trotzdem so etwas wie ein Neustart und natürlich auch mit der Aufnahme von Hellmanns ein ganz besonderer Gottesdienst. Und ich würde sagen, so vom Vergleich her lassen wir gelten. Ha? Und wir möchten heute in diesen Text schauen und einfach zusammen herausfinden, was sind so die Prinzipien, die wir herauslesen können aus diesem Gottesdienst, der uns in Nehemia 8 beschrieben wird. Weil ich glaube, einiges, was wir hier lesen, das stellt so wie ein Idealbild von einem Gottesdienst dar. Es steht dort, es versammelte sich das ganze Volk bis auf den letzten Mann. Viele übersetzen auch, es versammelten sich alle wie ein Mann. Und das finde ich so eine großartige Beschreibung für die, die dort zu diesem Gottesdienst gekommen sind. Sie sind alle einmütig, wie eine Einheit haben sie sich dort versammelt. Und das muss man sich jetzt erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Denn es ist ja nicht so, dass diese Rückkehr nach Jerusalem, aus Babylon, ein Kindergeburtstag war, oder? Da gab es viele, viele Steine im Weg, auch viel Uneinigkeit, Ungehorsam, Streit. Und wir lesen das durchaus im Buch Esra und Nehemia, dass da Esra und Nehemia die beiden viel kritisieren mussten, auch viel zurechtweisen mussten. Aber an diesem besonderen Tag, wo sie angewiesen worden sind, hey, mach das zu einem Ruhetag, da kommen sie zur Ruhe, um sich zurückzubesinnen. Hey, warum sind wir eigentlich hier? Was schweißt uns zusammen? Und da kommt diese Einigkeit, diese Einheit zum Zug. Diese Einheit in der Versammlung, im Gottesdienst, das ist etwas, was wir auch im Neuen Testament ganz oft lesen, wenn es um die ersten Christen geht, um die erste Gemeinde. Es gibt eine Apostelgeschichte 2, am Ende des Kapitels gibt es eine viel zitierte Beschreibung der ersten Kirche. Und mich fasziniert das jedes Mal. Da steht, alle, die an Jesus glaubten, hielten zusammen und kamen Tag für Tag einmütig zusammen. Sie trafen sich in großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Und ja, wir sehen, dass diese Einheit und diese Einigkeit in der Bibel so wie ein Merkmal ist von einem Gottesdienst, wenn sich die Menschen versammeln. Um wieder Johnny aufzugreifen, das heißt, es wird ermutigt, anstelle dass man sich beschwert, oder es wird angespornt, wie du auch gesagt hast, anspornen heißt auch herausfordern, aber es wird angespornt, anstelle einfach verurteilt. Doch wir gehen zurück zu Nehemia, wir haben noch andere Merkmale in diesem Gottesdienst. Da ist noch mehr als Einheit, denn das Volk Gottes, das versammelt sich auch unter unbequemen Umständen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich habe manchmal so diese Vorstellung, dass die Umstände ganz genau so sein müssen, damit man Gottesdienst feiern kann oder damit man mit Gott eine Begegnung haben kann. Da stellt man sich vor, okay, es muss genau dieser Raum sein und die Deko muss so sein und die Beleuchtung genau so und am besten noch mit einem Kaffee. Und dann ist es mir wohl, dann kann ich doch Gottesdienst feiern oder dann kann ich Gott begegnen. Und nochmal, um diese Videogottesdienste aufzugreifen, also ich habe diese Videogottesdienste, wer auch dann im Gemeindekaffee dabei war, immer schön mit einer Decke geschaut. Ich glaube, ich hatte immer Trainerhosen, oder? Auch an, genau. Also ich stehe dazu. Auf jeden Fall kein Hemd, keine schöne Hosen. Und ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt. Wir können eine Umfrage machen, wer ist in Trainerhosen diese Videogottesdienste schauen gegangen. Machen wir jetzt nicht, aber ihr wisst es jetzt mal schon von mir. Und von den Israeliten lesen wir da in Nehemia 8, dass sie sich vor dem Wassertor getroffen haben. Sie haben sich schlicht und einfach dort getroffen, wo es genügend Platz gegeben hat, damit sich alle, klein und groß, alle, die verständig waren, zusammen treffen konnten. Denn auf dem Tempelgelände, da durften sich größtenteils nur die Männer treffen. Und hier vor dem Wassertor, das war jetzt nichts Spezielles, da gab es kein Heiligtum, keine Kathedrale und ich spekuliere jetzt, aber ich glaube, es gab auch keine Bistro-Tischli so mit Kaffee und Gipfeli. Ich könnte mich täuschen, aber ich spekuliere jetzt, dass es das nicht gab. Und wir sehen eigentlich, dass es nicht so viel braucht von den äußeren Umständen, um einen Gottesdienst feiern zu können. Und trotzdem haben sie hier draußen vor dem Wassertor Gott ganz nah und stark erfahren können. Vor 2 Wochen war ja Pfingsten und ihr erinnert euch vielleicht noch, so die Ausgießung des Heiligen Geistes ist wo passiert? In irgendeinem Raum, von der Location her jetzt nichts Spezielles, kein irgendwie Spezialgebäude, wo alles gestimmt hat von den Umständen her. Und versteht mich jetzt nicht falsch, ich finde es wirklich super, so einen Raum zu haben, der schön dekoriert ist, mit der ganzen Deko, mit dem Paradiesbild, mit dem Kreuz, Holzkreuz, mit dem Beamer, mit der Bühne. Und wir können wirklich sehr dankbar sein, dass wir das haben dürfen. Das ist ein Vorrecht. Aber umgekehrt sollte der Ort, wo man sich trifft, auch kein Hinderungsgrund sein. Weil wenn es hart auf hart kommt, dann geht es auch vor dem Wassertor. Da geht es, wenn es unangenehm ist, da geht es im Regen, in der Hitze und in der Kälte. Denken wir zum Beispiel an die Gläubigen heute, die in Ländern ihren Glauben leben, wo sie verfolgt werden, wo sie vielleicht maximal flüsternd reden können, sich über die Bibel austauschen, flüsternd, wenn überhaupt, etwas singen können, summen. Und auch schon die römischen Christen im 1. Jahrhundert, ganz am Anfang, haben sich in den Katakomben treffen müssen, versteckt, verwinkelt. Und auch da, ich spekuliere wieder, hat es wahrscheinlich so auch nicht so Kaffee- und Gipfeli-Atmosphäre gehabt, oder? Martin, keine Kaffee- und Gipfeli. Genau. War auch schon mal dort. Sehr spannend, wenn man da keinen Guide hat, da wieder herauszufinden. Also nein, wir hatten natürlich einen Guide, aber wenn da so all die Knochen liegen, genau, also bin ich froh, dass wir diesen Raum haben. Aber wir fragen uns trotzdem, was hat die Menschen da vors Wassertor getrieben? Was hat die römischen Christen in die Katakomben getrieben? Das ist der 3. Punkt. Das Volk Gottes versammelt sich mit Sehnsucht. Wir lesen da im Text, das Volk versammelte sich und richtete an Esra, den Schriftgelehrten, die Bitte, er möchte das Buch des mosaischen Gesetzes herbringen. Ursprünglich war es im Gesetz so gedacht und auch die Tradition, dass das Gesetz alle 7 Jahre, also das sind die ersten 5 Bücher Mose gemeint, öffentlich vorgelesen werden sollten. Und spätestens in der Zeit, als das Volk Israel nach Babylon musste, ist es stark den Bach runtergegangen mit dieser Tradition, das aufrechtzuerhalten. Und hier in Nehemia 8, das ist so wie die Kehrtwende, wo man diese Tradition, das Gesetz wieder vorzulesen, sich wieder zurückzubesinnen, hey, was gibt uns Einheit, was gibt uns Einigkeit, das wieder vorzulesen und in den Vordergrund zu rücken. Und ich habe mir das so vorgestellt, was wäre eure Reaktion, wenn ich sagen würde, so, hey, am 1. Januar nach Silvester treffen wir uns am Morgen um 7, ich lese dann bis Mittag die 5 Bücher Mose vor und stehend bitte, oder? So. Was wäre dann die Reaktion? Oder Matthias so, ja, wahrscheinlich eher nicht. Oder so ein bisschen postmoderner ausgedrückt, so, wenn es für euch stimmt, die wollen unbedingt, ich lieber nicht, ich schlafe noch ein bisschen aus. Und nur damit wir das so ein bisschen vor Augen haben, was das bedeutet. Oder? Also mir ist schon klar, die haben wahrscheinlich nicht so um Mitternacht Feuerwerk und so gehabt. Aber einfach, was es bedeutet, am Neujahr so etwas zu machen. Und ich glaube, dass da wirklich die ganze Masse aufkreuzt, da muss beim Volk nach diesem Zurückzug aus Babylon eine tiefe Sehnsucht und ein tiefes Bedürfnis da gewesen sein, um mehr von Gott zu hören, um wieder von Gott zu hören überhaupt und in die Gegenwart von Gott zu kommen. Und nach diesem Lockdown muss ich ehrlich sagen, ich kann das gut nachvollziehen, wirklich. Weil man kann ja alleine Bibel lesen, eben auch zusammen beten und Videogottesdienste, ist alles nicht falsch, versteht mich da richtig. Aber es ist schlussendlich kein Ersatz für so einen Gottesdienst, wo man zusammenkommen kann, wo wir einmütig und sehnsüchtig vor Gott kommen. Und ihr Zoom-Zuhörer seid natürlich, ich betone es nochmal, auch hier mit dabei. Ja, wir können einmütig und sehnsüchtig vor Gott kommen, auch wenn wir jetzt vielleicht diese Masken da, diese störenden Masken noch anhaben und die Hände desinfizieren müssen und die Räume lüften und die, da die Schalter desinfizieren und so weiter. Wir kommen zu einem zweiten Punkt. Das Wort Gottesdienst beinhaltet ja im Wort selbst Gott dienen. Das heißt, wir bringen im Gottesdienst verschiedene Sachen mit, um schlussendlich Gott damit zu ehren. Wenn die Israeliten sich an diesem Morgen getroffen haben, zusammengekommen sind, da brauchten sie vor allem Zeit und Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass man diese Zeit und Aufmerksamkeit mitbringt, das hat natürlich auch mit Sehnsucht zu tun. Ich habe mir das so vorgestellt, wenn ich so richtig Hunger habe, oder so in der Stadt unterwegs bin, richtig Hunger habe und ich sehe da einen Imbissstand, so einen Kebabstand, ich weiß, der ist richtig gut, dann macht es mir auch nichts aus, noch ein bisschen zu warten. Also natürlich hätte ich es gerade lieber, aber ich weiß, das wird richtig gut, das lohnt sich. Ich warte noch kurz, bis die paar Kunden vor mir ihren Döner bekommen haben und dann, wenn ich dran bin, oh, das hat sich gelohnt, oder? Die Zeit zu investieren, das hat sich gelohnt. Und ich glaube, wenn man das jetzt überträgt, glaube ich auch, wenn da geistlicher Hunger da ist, und der ist generell bei ganz vielen Menschen da, ob sie jetzt in die Kirche kommen oder nicht, dann bringt man auch Zeit mit, Interesse mit, wenn man auch weiß, wow, das sättigt mich, da bekomme ich etwas zum Leben. Und so ein Gottesdienst ist ja eigentlich auch so ein richtiges Buffet. Für jeden ist etwas dabei, oder? Schon allein das Zusammenkommen in Einheit und Liebe, das ist ja in der Welt nicht einfach etwas Selbstverständliches, oder? Wo man sagen kann, ja, kann ich auch gerade so gut, keine Ahnung, irgendwo zum Ort XY gehen, da gibt es das ganz genauso. Man hört ja immer wieder von Menschen, die zum Glauben kommen oder die einfach hellhörig werden, weil sie merken, hey, diese Menschen da, die in die Kirche gehen, die sich da treffen, da ist irgendetwas anders bei denen. Irgendwie, ja, die strahlen seine, sie können es vielleicht nicht umschreiben, seine gute Aura aus oder was auch immer. Auf jeden Fall sind die etwas ganz Spezielles. Und ab und zu kommen die Leute dann auch zum Glauben. Und zwar nicht unbedingt, weil sie irgendwie 1000 Seiten theologische Fachliteratur da gelesen haben, sondern einfach, weil sie den Unterschied im Leben von Gläubigen gesehen haben, die einander mit Liebe und Vergebung begegnen. Und was gibt es da noch bei diesem Buffet, für das es sich lohnt, Zeit und Aufmerksamkeit zu investieren? Wir legen ja einen großen Wert darauf, uns mit der Bibel, dem Wort Gottes, auseinanderzusetzen, weil da auch so viel, unter anderem so viel Ermutigung drinsteckt, oder? Ermutigung, jetzt auch in der Corona-Zeit, aber auch Gnade, Errettung und die Person Jesus Christus selber, die all das in sich vereint. Und da lohnt es sich, Zeit und Aufmerksamkeit zu investieren. Wir sehen das in Vers 3. Esra las allen vor, die Verständnis hatten, und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Jetzt ist es ja leider so, und das können ja die Lehrer unter uns, sind ein paar da, auch leider gut bestätigen, wenn man etwas hört, vergisst man, wie viel, 90% oder so, innerhalb sehr kurzer Zeit. Eigentlich so, dass ich mir fast überlege, ob ich nicht einfach die Predigt schriftlich austeilen soll. Nein, aber ihr kennt es ja vielleicht trotzdem, dass in einer Predigt oder wenn ein Bibeltext vorgelesen wird, dass es mitten ins Herz trifft. Dass es einen tief berührt und auch verändert. Denn die Bibel ist ja nicht irgendein Buch, so wie es ja viele Bücher gibt, sondern es ist das Wort Gottes. Und Gott sagt zu seinem Wort, sagt er in Jesaja 55, mein Wort kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern erst dann, wenn es ausgerichtet hat, was ich gewollt habe und das durchgeführt habe, wozu ich es gesandt habe. Und ich glaube, dieses Wort Gottes, wenn das tief im Herzen etwas verändert, etwas berührt, dann führt das wiederum zum Verlangen, zur Sehnsucht, mehr von Gott zu hören und auch Gott zu danken, Gott anzubeten. In den Versen 4 und 5, da lesen wir, dass Esra aus dem Gesetz vorgelesen hat und sich das ganze Volk erhoben hat. Diese Tradition gibt es heute noch in einigen Kirchen und von mir aus müssen wir das jetzt nicht machen, keine Angst. Aber ich glaube, es zeigt etwas von der Ehrfurcht, die das Volk dem Wort Gottes gegenübergebracht hat, so die Hochachtung. Dazu eine kleine Anekdote. Als ich noch in der Sonntagsschule war, ich weiß gar nicht, welche Klasse, ist ja auch egal, da haben wir zu Beginn der Stunde die Bibeln verteilt. Und ich habe so sportlich diesen ganzen Stapel genommen, ich weiß nicht, was waren wir, 10 Kinder da in diesem Raum. Und ich habe so diese 10 Bibeln genommen und das war so eine hufeisenförmige Tischordnung. Und ich habe die so wie ein Bartender so verteilt, oder? Du bekommst eine, du bekommst eine, du bekommst eine. Und ich habe die da so, ja, sportlich, flott da rumgeworfen und plötzlich ist da eine Bibel einfach auf den Boden gefallen und ich weiß nicht, ob noch der Umschlag kaputt gegangen ist. Auf jeden Fall schaut mich dann der Leiter an, nicht böse oder so, sondern er sagt nur, hast du es gemerkt? Ich sage, also was habe ich gemerkt? Ja, logisch. Buch ist heruntergefallen. Ich sage, nein, hey, das ist Gottes Wort und du verteilst es da wie Jaskarten. Überleg dir das mal. Und ich glaube, das ist etwas vom Einzigen, was ich von der Sonntagsschule noch so aktiv weiß. Also tut mir sehr leid. Salome, gut, war ja andere Gemeinde, also hier ist es sicher anders. Aber, oder das war wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass der Sonntagsschulleiter heute noch, dass er denkt, ah, das ist dem wahrscheinlich geblieben. Aber ich weiß das noch, als wäre es gestern passiert. Und seit diesem Moment habe ich eine ganz andere Einstellung zur Bibel und zum Wort Gottes. Aber eben nochmal zurück zu den Israeliten. Sie begegnen diesem Wort Gottes mit Ehrfurcht. Ehrfurcht vor dem Gott, der sie endlich, das war ja lange ersehnt, endlich aus dem Exil von Babylon in Babylon wieder zurückgeführt hat. Und aus dieser Ehrfurcht, aus dieser Dankbarkeit kommt der Drang zur Anbetung. Da steht, Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Unter Emporheben der Hände verneigten sie sich und warfen sich vor dem Herrn nieder, das Angesicht zur Erde gewandt. Ja, lange ist es her, seit sich die Israeliten das letzte Mal in Freiheit treffen konnten, in Gemeinschaft sich treffen, in Einheit, um Gott anzubeten und Gott zu preisen. Sie beteten mit ihren Stimmen, Amen, Amen, so sei es. Sie beteten sichtbar an. Steht, sie erhoben ihre Hände und verneigten sich. Sie beteten in Demut an. Mit dem Angesicht warfen sie sich der Erde auf die Erde. Und ich glaube, Anbetung, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil des Gottesdienstes. Und mir ist bewusst, bei Anbetung gibt es verschiedene Formen. In unseren Gebetsabenden ist zum Beispiel, ich glaube, die ersten 10, 15 Minuten verbringen wir eigentlich damit, Gott zu loben, einfach Lobgebete zu sprechen. Aber in unserer Freikirchentradition ist natürlich in den Gottesdiensten natürlich die Anbetungsform durch Musik, durch Lobpreis, Worship, ganz beliebt und auch geschätzt. Jetzt bei Nehemia gibt es, sehe ich, keinen Hinweis, dass sie irgendwie noch groß gesungen haben oder mit Instrumenten. Aber an anderen Stellen in der Bibel wird deutlich, hey wow, Gott anzubeten, da kitzelt es so den musikalischen Leuten unter den Nägeln. Und wir sehen, dass schon allein die Psalmen so ein riesiger Schatz von Anbetung sind, wo ja oft auch steht, irgendwie an den Chormeister oder vorzuspielen mit Instrument sowieso. Im Psalm 150, dem letzten Psalm, ist ja ganz interessant, da steht, lobt Gott wegen seiner gewaltigen Größe. Und jetzt eine Auflistung. Lobt ihn mit Posaunenschall, lobt ihn mit Harfe und Laute, lobt ihn mit Tamburin und Reigen, lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte, lobt ihn mit hellklingenden Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Zimbeln. Alles, was Odem, also Atem hat, lobe den Herrn. Und auch im Neuen Testament, da fordert Paulus die Christen oft dazu auf, zum Beispiel die Christen in Kolosse, diese Region, oder die Epheser. Da sagt er, hey Leute, singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Und ich glaube, wo die Gemeinde zusammenkommt und so all das zusammenkommt und man sich einbringt, da schüttet Gott seinen Segen aus. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt. In Vers 8 in unserem Text, da heißt es, sie lasen aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, deutlich vor und machten den Sinn klar, sodass sie das Verständnis des Vorgelesenen gewannen. Als das Wort Gottes ist gepredigt worden und die Menschen haben es aufgenommen und verstanden, denn was bringt die ganze Übung, wenn man nicht versteht, um was es geht? Die Menschen haben gelernt, das ist ein Lernschritt, und als Resultat sind die Menschen geistlich gewachsen und reifer geworden. Zu geistlichem Wachstum könnte man natürlich gleich, ich weiß nicht, wie viel teilige Predigtserie machen. Aber ich habe so einen Vers aus dem Kolosserbrief herausgegriffen, der ist irgendwie so schön beleuchtet. Ich habe den auch hier mitgebracht. Da steht, wir bitten Gott, also Paulus schreibt das, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Ja, das heißt geistliches Wachstum, was da die Israeliten erlebt haben. Das heißt Vorankommen im Glauben. Das heißt mehr und mehr von Gott und seinem Wort lernen und zu verinnerlichen. Geistliches Wachstum heißt seine Weisheit, Gottes Weisheit und Gottes Einsicht und seinen Willen zu empfangen. Und geistliches Wachstum, das führt zu guten Früchten, die sichtbar werden, ganz konkret im Leben der Gläubigen. Dass es nicht nur Kopfwissen bleibt, und man kann ja vieles hören, so im Kopf abspeichern, sondern dass es auch herunterrutscht ins Herz, dass man es auch umsetzt. Ja, und der Gottesdienst, das ist das Gefäß, wo all das, was wir heute angeschaut haben, zusammenkommt. Wo sich die Gemeinde als Einheit, auch unter suboptimalen Umständen, vielleicht jetzt eben mit Masken, versammelt und mit Sehnsucht Gott begegnen will und auch Gott da ist. Im Gottesdienst, da gibt die Gemeinde Zeit und Aufmerksamkeit, Ehrfurcht und Anbetung. Und mit dieser vielschichtigen Erfahrung des Gottesdienstes spricht ja Herz an, Kopf, alles Mögliche, in der Begegnung mit Gott, in der Anbetung, im Miteinander, im Austausch. Da ist ein elementar wichtiger Grundstein für geistliches Wachstum gelegt. Und genau darum bin ich so dankbar, dass es uns wieder möglich ist, zusammen Gottesdienste zu feiern, dass wir uns miteinander treffen können, um Gott zu begegnen. Lasst uns noch miteinander beten. Ja, danke Gott für dieses Privileg, dass wir nach diesem Lockdown jetzt wieder Gottesdienste hier feiern dürfen, zusammenkommen dürfen, um dir zu begegnen. Es ist einfach so ein Privileg, das ist nicht selbstverständlich, dass du sagst, dass du da bist, wo zwei oder drei oder auch mehr sich in deinem Namen versammeln. Danke, dass du uns auch in diesen Gottesdiensten jede Woche reich beschenkst und wir das Vorrecht haben, dich anbeten, dich loben und preisen zu dürfen. Amen.